Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der zu den wenigen Spitzenpolitikern der SPD gehört, den Sie sogar in der CDU mögen und den Sie offenbar auch in Niedersachsen mögen, wenn man sich mal seine letzte Wahl anschaut. Und ausgerechnet der hört jetzt auf. Nach 13 Jahren. Und zur Begründung sagt er, ich habe Schlafstörungen. Und man fragt sich unwillkürlich, SPD und Schlafstörungen, gehört das nicht seit langer Zeit zusammen? Was also ist da noch? Wer kümmert sich jetzt um VW, wo es doch gerade um alles geht? Und wer soll ab und zu mal wenigstens Markus Söder ärgern? Viele Fragen an den niedersächsischen Ministerpräsidenten, an Stefan Weil. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, VW ist das eine, aber es geht ja gerade ums ganze Land. Wie findet Sie also, eine der erfahrensten politischen Journalistinnen des Landes, wie findet Sie den neuen Koalitionsvertrag? Und wie dieses eine Wort, das da in diesem Vertrag steht und das so harmlos und so ein bisschen beamtlich daherkommt, es aber absolut nicht ist. Finanzierungsvorbehalt. Stefan Weil war ja mal Stadtkämmerer in Hannover, der weiß, was das bedeutet. Was meinen Sie, wenn Sie sagt, das Bitterste an diesem Koalitionsvertrag ist eigentlich was anderes? Das Bittere ist, für die jungen Menschen ist in diesem Vertrag nichts zu finden. Wie kann sowas sein? Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Freue mich sehr. Sieht er das auch so? Wollen wir einen der Top-Ökonomen des Landes fragen, der zum allerersten Mal unser Gast ist, was mich sehr freut. Ähnlich wie der Mann in Amerika, über den wir gleich sprechen werden, ist auch er Präsident, allerdings ein seriöser, nämlich des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der offenbar einen etwas anderen, weniger panischen Blick auf das Zollchaos aus Washington hat als andere. Das ist nicht schön, sagt er, aber das ist beherrschbar. Und er geht sogar noch weiter. Das Paradoxe an der Geschichte ist, glaubt er, dass es für uns als Konsumenten in Europa, in Deutschland und auch für deutsche Exporteure eher gut sein könnte am Ende. Warum? Und ab wann könnte der gigantische Schuldenberg für Amerika und den Rest der Welt zu einem echten Problem werden? Das fragen wir Moritz Schularik. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Elmar Thewissen. Da steht er schon in Washington. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Hallo Markus, in die Runde auch. Und ich stehe in Boston vor der Harvard-Universität.
Ich wollte es gerade sagen, Elmar. Boston, das ist Harvard. Lass uns gleich mal damit anfangen. Die haben sich jetzt sehr klar positioniert, was ich gut finde. Was ist da passiert?
Ja, es gab Freitag einen Brief von der US-Regierung, da wurde die Harvard-Universität aufgefordert, gewissermaßen sich indirekt der Kontrolle der US-Regierung zu unterwerfen, nämlich, dass man bei neuen Bewerbern, aber auch Einstellungen von Professoren und Angestellten darauf achtet, dass sie nicht Antisemitismus verbreiten und vor allen Dingen sollen sie gefragt werden in so einer Art Gesinnungstest danach, wie sie denn gegenüber den Themen Vielfalt, Gleichheit und Inklusion stehen. Und wenn das die Uni nicht macht, dann werden die Fördergelder in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar gestrichen. Genauso ist es jetzt passiert, weil der Uni-Präsident eben gestern ganz klar gemacht hat, man lässt sich nicht erpressen. Die US-Regierung habe kein Recht zu diktieren, wer hier lehrt, wer hier studiert und was hier gelehrt wird. Und deswegen sind die Fördergelder jetzt erstmal gestrichen.
So 2,5 Milliarden ist sehr viel Geld. Es bezieht sich ja, glaube ich, auf einen längeren Zeitraum. Was bedeutet das? Was für Auswirkungen hat das?
Ja, zunächst mal vielleicht für die Harvard-Uni, weil sie eigentlich eine sehr reiche Universität ist, noch nicht so viel. Hier sind allein 50 Milliarden Dollar im Stiftungsvermögen und man bekommt natürlich auch eben die Studiengebühren von den Studenten. Aber die US-Regierung kann natürlich diesen Druck weiter erhöhen. Präsident Trump hat vorhin auf Truth Social gepostet, dass er auch die Steuerbefreiung in verschiedenen Fragen von der Harvard-Universität einschränken oder gar streichen will, weil sie dadurch ja eine politische Institution wäre. Ich habe vorhin hier mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater unter Joe Biden, gesprochen, der jetzt hier Professor an der Harvard-Universität ist. Und er sagt, das ist ein ganz gefährlicher Trend, wie eben erpresst und genötigt wird durch die US-Regierung, nicht nur gegenüber Universitäten, sondern auch gegenüber Anwaltskanzleien und jeden, der abweicht von der Meinung des Präsidenten. Und das sei ein gefährlicher Trend, gegen den man Widerstand leisten müsse.
Ist das jetzt sozusagen Wokeness von rechts? Das ist ja mal der Vorwurf. Da gab es eure ganze linke Wokeness, die hat uns so genervt. Und deswegen machen wir das jetzt alles. Aber das ist jetzt das Gleiche von der anderen Seite.
Ja, das muss man klar sagen. Hier wird die akademische Freiheit eingeschränkt, aber eben auch Es wird in die Gesinnung hineingefragt, also welcher Ideologie gehört man an. Und selbst wenn Habert sich jetzt wehrt, kann natürlich die US-Regierung die Visa verweigern für die Studenten, die beispielsweise aus dem Ausland kommen, die sich bewerben und die vielleicht in den Befragungen nicht diesen Gesinnungstest bestehen. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den hatten wir bisher nicht. Das Weiße Haus will mitbestimmen, wer hier die Elite-Ausbildung bekommt und wie die Leute ticken.
So, ganz anderes Thema, wobei hängt alles miteinander zusammen. Elmar, der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, war jetzt gerade im Weißen Haus. Da haben wir, glaube ich, ein paar Bilder. Und da geht es um dieses harte Gefängnis in El Salvador, um einen Knast, der es wirklich in sich hat. Wir werden gleich mal ein paar Bilder zeigen. Und um die Frage, wie man umgeht mit Menschen, denen eine Staatsanwaltschaft nichts nachweisen kann, die aber trotzdem dahin abgeschoben werden. Da geht es um einen ganz konkreten Fall. Wir haben schon einmal kurz darüber geredet. Was ist der Stand der Dinge?
Ja, es ist ein Mann aus El Salvador, der in Maryland gelebt hat und der eben tatsächlich festgenommen wurde und dann abgeschoben worden ist auf der Grundlage, dass er angeblich ein Gangmitglied ist. Und er ist nicht in irgendwie in die Freiheit in El Salvador abgeschoben worden, sondern tatsächlich unter diesem Vorwurf dann eben geflogen worden nach El Salvador in dieses Gefängnis gekommen. Und Nayib Bukele und Donald Trump haben gestern im Weißen Haus den Eindruck erweckt, von dem Gefängnis, ein sehr hartes Gefängnis. Ja. Und die beiden tun jetzt so, als gäbe es keine rechtliche Handhabe, um diesen Mann, der nachweislich unschuldig ist, der nichts mit Gangs zu tun hat, für den es keine Grundlage gibt, festgenommen, verhaftet oder gar deportiert zu werden, diesen Mann wieder aus El Salvador zurückzuholen. Bukele hat das verweigert und Donald Trump sieht keinen Anlass, das zu tun, obwohl der oberste Gerichtshof ihm diese Auflage gemacht hat.
Mhm. Er sagt, und das ist sozusagen einer der Gründe, warum manche, auch Verfassungsrechtler, Juraprofessoren sagen, auch Philosophen, die sagen, das ist eigentlich der direkte Weg in den Faschismus. Wenn du hingehst und sagst, da schieben wir notfalls auch amerikanische Staatsbürger ab, einfach in ein Land, das nicht Amerika ist. Du gehst in einen Knast, den du nicht kennst. Du wirst getrennt von deiner Familie. Vorwürfe, die gar nicht nachgewiesen sind. Das heißt, alles sozusagen wieder geltendes Recht, auf das die Amerikaner immer so stolz waren.
Ja, und das kann man ja weiter aufaddieren. Wir sehen Druck, der ausgeübt wird und Erpressung gegenüber Anwaltskanzleien, die eben Sachen vertreten, die nicht auf der Linie von Donald Trump liegen. Einige Anwaltskanzleien sind da eingeknickt. Wir sehen Richter, die eingeschüchtert werden, Medien, die zensiert werden sollen und eingeschüchtert werden sollen. Gelder sollen gestrichen werden. Es gibt Gerichtsverfahren, die angestrengt werden gegen große Medien in den USA. Also es gibt auf breiter Front eigentlich Einschüchterungsversuche bis zu dem Punkt, wo der Präsident Dekrete verhängt hat gegen Einzelpersonen, die in der Vergangenheit, so behauptet er, widerrechtlich Informationen gegen ihn geliefert haben. Also das hat alles etwas von Autokratie, von Diktatur und viele Experten, auch hier der Doyen der amerikanischen Faschismusforschung, Paxton heißt der, Robert Paxton, sagen ganz klar, das ist Faschismus, was wir hier erleben.
Und was ist, Elmar, zum Schluss gefragt, der aktuelle Wasserstand bei den Zöllen, wie läuft es da gerade, in welchem Aggregatzustand sind wir da gerade, wer zahlt gerade was?
Ja, Donald Trump hat ja die Zölle erstmal ausgesetzt gegenüber dem Rest der Welt außer China und hat die nochmal dramatisch nach oben gefahren. Mhm. Aber was da letzte Woche passiert ist, dieses Hin und Her, hat viel damit zu tun, dass die Regierung gemerkt hat, dass ganz offenbar die Länder bereit sind, scharfe Folterwerkzeuge herzuzeigen. Es geht um die Staatsanleihen der USA. Kanada hat 350 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen, die Europäer über 1 Billion, die Japaner 1,3 Billionen. Und die haben letzte Woche angefangen, amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen. Und das ist ein Knackpunkt, denn da verschwindet das Vertrauen in den amerikanischen Kapitalmarkt, in das amerikanische System, in die Demokratie hier. Und deswegen hat Trump wohl vor einer Woche die Notbremse gezogen. Aber er verkauft das als großen Erfolg, weil er behauptet, dass die alle jetzt kommen, um mit ihm einen Deal zu machen. Unter anderem ja diese Woche auch Giorgia Meloni, die italienische Premierministerin.
Das heißt, nochmal, die haben angefangen, das ist ja echt bemerkenswert, bin auch mal gleich gespannt auf die Einordnung von Herrn Schularik. Die haben angefangen, so still und leise Staatsanleihen zu verkaufen. Deine Gläubiger verkaufen deine Titel.
Es ist tatsächlich so, dass der kanadische Premierminister kurz nach Antritt tatsächlich auch zusätzliche US-Staatsanleihen gekauft hat und hat dann wahrscheinlich wohl in Absprache mit den Europäern und mit den Japanern, die Chinesen haben sich auch indirekt beteiligt, angefangen, diese Staatsanleihen zu verkaufen. Und das ist ein Alarmsignal. Wenn diese Anleihen verkauft werden, heißt das, dass irgendwann, wenn es tatsächlich alles verkauft würde, keine Gelder mehr für den Betrieb des amerikanischen Staates zur Verfügung stehen. Die sind wichtig für den US-Staatshaushalt zur Absicherung auch von Krediten. Das haben diese Staaten gemacht und China hat noch eins draufgelegt, hat schon seit Wochen angefangen, bestimmte Güter aus den USA wie Rindfleisch, Sojabohnen und Ähnliches nicht mehr zu importieren, hat also einen Einfuhrstopp verhängt und das tut weh, vor allen Dingen den Farmern und den Ranchern in den USA. Also da wird Druck erzeugt und es gibt offenbar einen Hebel, mit dem man Donald Trump in der Strafzollfrage zumindest mal vorübergehend zum Einlenken bringen konnte.
Das heißt, das trifft dann genau seine Wählerschaft, dann triffst du die Farmer, dann triffst du die Leute, die ihn zu einem guten Teil gewählt haben. Mit denen will man eigentlich keinen Ärger.
Ja, das ist so. Er hat schon durchblicken lassen, dass er, wenn es hart auf hart kommt, natürlich wieder Subventionen verteilen würde an die Farmer, an die Landwirte, an die Rancher, so wie er das bei seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Aber jetzt ist es ja erst einmal aufgeschoben für die nächsten Wochen.
Mhm. Und was ist dran an der Meldung über den vorläufigen Exportstopp für bestimmte seltene Erden, Elmar? Worum geht's da genau? Also die Chinesen, die keine seltenen Erden nach Amerika exportieren. Wo treffen sie ihn da?
Also sehr empfindlich, weil die amerikanische Militärtechnologie abhängig davon ist, dass sie bestimmte seltene Erden aus China bekommt. China hat jetzt 5 von diesen seltenen Erden, also seltene Rohstoffe, Metalle, hat eben da einen Ausfuhrstopp drauf verhängt. Und das bedeutet, dass die amerikanische Rüstungsindustrie nicht in der Lage ist, die Raketen, die beispielsweise angetrieben werden mit Hilfe von einem dieser Elemente, das verbaut ist in einem Magnet, zum Beispiel am Steuerungssystem, dass das nicht mehr gebaut werden kann, wenn die Vorräte ausgehen. Also China hat einen Hebel gefunden, auch da Donald Trump und die US-Regierung unter Druck zu setzen.
Und letzte Frage, Elmar, im Portemonnaie des einfachen Amerikaners, des Arbeiters in Ohio beispielsweise, wie macht sich das bei denen bemerkbar? Wir haben mitgekriegt, dass die Eier mittlerweile $12 pro Schachtel kosten, hat das mit Vogelgrippe zu tun, aber auch das Kürzen von Fördergeldern, auch in dem Zusammenhang, wird sich irgendwann auswirken. Das ist auch nicht besonders schlau, daran zu gehen. Aber heute schon, was merken normale Amerikaner im Portemonnaie von diesem Wahnsinn, der da gerade abläuft?
Also wir haben mit Menschen geredet, zum Beispiel in Pennsylvania, in einem kleinen Ort, der zum ersten Mal seit 1953 einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten gewählt hat. Und da sagen uns die Menschen, ja, die Preise sind nicht runtergegangen. Er hat seine Versprechen nicht erfüllt, aber sind bereit, ihm noch ein Stück weit die Zeit zu geben, weil sie sagen, das, was er jetzt einspart, indem er die Regierung zerschlägt, indem er Behörden auflöst, indem er Personal spart etc., da hoffen sie, dass dieses Geld am Ende ihnen auch zugutekommt und dass am Ende eben auch die Handelskriege zu schnellen Deals führen, also nicht ihre volle Wirkung entfalten. Mhm. Viele Ökonomen sagen aber hier ganz klar, das ist ein Trugschluss. Die Preise werden in den nächsten Wochen und Monaten deutlich in die Höhe klettern.
Also, Elmar, ganz herzlichen Dank dir. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen noch häufiger sehen, fürchte ich. Danke dir sehr und alles Gute dir nach Amerika.
Danke.
Herr Wall, der kommende Kanzler lässt sich zitieren mit dem Satz, ich hoffe nach wie vor, dass sich in Washington irgendwann die Vernunft durchsetzt. Das hat Merz im März mit Ä gesagt, weil er der Ansicht war, auch die Amerikaner haben kein Interesse an einem Handelskrieg. Jetzt sind wir mittendrin. Wie sehr betrifft Sie das auch in Niedersachsen?
Natürlich betrifft es uns. Wir haben ebenfalls wie die ganze deutsche Wirtschaft, sehr viele Exportunternehmen, sehr viele große Industrieunternehmen, die exportieren. Wir werden damit getroffen. Ich glaube nur, das ist ein bisschen eben angedeutet worden, Donald Trump macht ja im Moment wirklich Zettelstreit an mit fast der ganzen Welt. Und da interessiert mich mal die Einschätzung von Ihnen, Herr Schulerich, ob er sich da nicht überhebt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Amerikaner sind ja Teil einer völlig vernetzten Weltwirtschaft und sie sind auch angreifbar. Aber was mir nicht klar ist oder woran ich immer größere Zweifel habe, ist, ob diese ganzen Gesetze der Vernunft, an denen wir uns ganz automatisch orientieren, ob die in diesem Fall eigentlich überhaupt noch gelten. Und ein zweiter Punkt,
sozusagen der richtige Maßstab ist.
Ja, und der zweite Punkt, wo ich immer mehr in Zweifel gerate, ob es wirklich eigentlich darum geht, wirtschaftlich Amerika voranzubringen oder ob da nicht eine ganz andere Agenda dahinter steht, nämlich letzten Endes die Zerstörung des Rechtsstaats. Dafür haben wir eben manches gehört, die Zerstörung wohl dann am Ende auch der Demokratie und bürgerlicher Freiheiten. Und das, finde ich, macht einen alles in allem hochbesorgt.
Hm. Herr Schulerich, Sie waren vor ein paar Wochen, glaube ich, ein, zwei Wochen erst in den USA. Mhm. Wie haben Sie das dort wahrgenommen? Sie haben irgendwie gesagt, ich bin besorgter aus Amerika zurückgekommen, als ich hingefahren bin.
Durchaus. Also die Stimmung, auch gerade in Washington, war schon verunsichert, auch beängstigt. Wir haben das gerade gehört, ja auch im Beitrag, da wurden Exempel statuiert an den Anwaltskanzleien, an den Law Firms, ja, an den Universitäten, ja, aber auch natürlich an den Technologie-CEOs, an den Vorstandsvorsitzenden. Die sind ja auch alle dann nach Florida gepilgert und haben so den Ring geküsst. Das heißt, das ist ja die Abschreckungstaktik pur. Man muss nur ein Exempel statuieren und alle anderen haben Angst. Und das hat man in Washington schon ein bisschen gespürt zum ersten Mal. Und das war in der Tat schockierend. Ich bin auch deshalb besorgter wiedergekommen, weil das, was Herr Weil gerade sagte, in der Tat auch zu sehen war, dass da keine ganz kohärente Strategie, da jetzt alles aus einem Guss war, aber schon viele Dinge zusammenkommen. Also der Versuch, die Swing States politisch für die Republikaner auf absehbare Zeit zu sichern durch diese Zollpolitik, weil das halt populär ist, dass man die Industrien im Land hält.
Genau.
Auch der Versuch, über die Zölle die Haushaltslöcher zu stopfen.
Mhm.
Auch ein Punkt, der uns begleiten wird. Nehme ich an, es ist gut möglich, dass diese Zölle im amerikanischen Haushalt als Einnahmequelle landen.
Mhm.
Und wenn die erstmal im Haushalt stehen, das haben wir auch das Problem, dann bleiben die da auch. Das wieder rauszubekommen, wird sehr schwer. Und dann gibt es ein Sicherheitsargument, dass man denkt, in dem möglichen Konflikt mit China muss man in den USA wieder die industrielle Basis aufbauen, um in einem solchen Konflikt auch bestehen zu können. Also da kommt viel zusammen,
genau,
wo ich wieder kam und dachte, das ist keine Eintagsfliege. Wir werden uns darauf einrichten müssen, dass dieser Sand, der da im Getriebe jetzt des Welthandelssystems von den USA willkürlich reingeworfen wurde, muss man sagen, ins Getriebe, dass der da bleiben wird.
Ich finde, wir sollten das gleich noch mal ein bisschen sezieren und vor allen Dingen auch mal über diesen gigantischen Schuldenberg sprechen, weil ich das Gefühl habe, da ist eine der Spuren, der man mal nachgehen muss, wenn man verstehen will, was da gerade passiert. Aber vorher würde ich gerne Eva Quadbeck fragen, im politischen Berlin. Wie nehmen Sie das gerade wahr? Ich meine, was Herr Schulerich da sagt, ist ja richtig. Das ist sozusagen das Ende einer Art zu handeln, die wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, die uns unglaublich viel Wohlstand gebracht hat. Und das ist das Ende dieser Ordnung. Das heißt, worauf bereitet man sich davor?
Also aktuell ist es so, dass Berlin tatsächlich doch sehr stark mit Nabelschau beschäftigt ist. Koalitionsvertrag, Regierungsbildung. Und interessanterweise steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass Amerika eben ein sehr wichtiger Partner ist und das auch bleiben soll. Viel mehr steht da nicht drin. Da steht auch nichts drin, dass wir uns gegen die Zollpolitik wappnen müssen, dass wir im Zweifelsfall auch gegen die Amerikaner die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen müssen. Es ist wie in jedem Koalitionsvertrag sehr viel Bekenntnis, Lippenbekenntnis zu einer bestimmten Außenpolitik. Und das ist die Außenpolitik, die wir in den letzten 60 Jahren gemacht haben. Da ist dann Bekenntnis zu NATO, zu EU, zu G7, zu G20. Aber eigentlich war der Weckruf schon da. Der Weckruf in Berlin ist angekommen, als J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz seine Rede gehalten hat. Und das haben eigentlich damals alle so wahrgenommen: Die Amerikaner haben uns die Freundschaft gekündigt. Also das war die Botschaft und die ist auch angekommen. Aber ich sehe nicht, dass die entstehende Regierung da jetzt wirklich schon ein Konzept hat, außer dass Friedrich Merz eben sagt, dass er ist ein Transatlantiker,
genau,
das Transatlantische
also muss erhalten bleiben. Also für ihn auch, glaube ich, schwer, diese Realität zu akzeptieren.
Ich denke, dass da auch noch Illusion dabei ist, aber da ist natürlich auch eine gewisse Strategie und Taktik dabei, dass man sagt, das bisschen, was vielleicht noch da ist, ja, und auch die NATO, die wir ja brauchen, wir können nicht von heute auf morgen, kann Europa sich gar nicht alleine verteidigen, dass man so diesen letzten Strohhalm noch festhält. Und er hat ja auch angekündigt, dass er möglichst vor der Sommerpause auf jeden Fall noch in die USA nach Washington reisen möchte. Und das vielleicht noch als letzten Gedanken. Er kennt das amerikanische Business ganz gut und möglicherweise kann ihm das im Weißen Haus auch helfen, dass er zumindest in der Ansprache weiß, wie er so einen Geschäftsmann Trump rhetorisch zu packen weiß.
Herr Schulerich, Haben Sie nach Ihrem Besuch in Amerika, ich nehme an, Sie reden da mit wichtigen Leuten, mit den Leuten im Hintergrund, auf die es im Zweifel ankommt, haben Sie das Gefühl, dass die Trump noch erreichen? Wer zieht da wirklich die Fäden? Vielleicht schauen wir uns vorher eine Szene an aus dem Repräsentantenhaus, wo der demokratische, muss man dazu sagen, Abgeordnete Stephen Horsford aus Nevada, glaube ich, den Handelsbeauftragten Greer gegrillt hat und befragt hat. Und während er spricht, sagt Trump, pass auf, das mit den Zöllen lassen wir jetzt mal für 90 Tage. Sein eigener Handelsbeauftragter hat offenbar keine Ahnung davon. Und es entwickelt sich daraus eine Szene, die mehr Comedy ist als alles andere. Wir schauen mal kurz rein.
Herr Handelsbeauftragter, ist Ihnen bekannt, dass die Zölle ausgesetzt wurden?
Ja, das weiß ich.
Wann wurden Sie darüber informiert?
Soweit ich weiß, wurde die Entscheidung vor wenigen Minuten getroffen, während wir hier diskutierten.
Sie wussten also, dass es diskutiert wurde, und warum haben Sie das nicht in Ihrer Eröffnungsrede erwähnt?
Ich gebe keine Inhalte aus meinen Gesprächen preis.
Wie lange dauert die Pause? Wie viele Tage? Wie viele Wochen?
Ich denke 90 Tage. Ich habe nicht mit dem Präsidenten gesprochen.
Also der Handelsbeauftragte hat mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht über eine globale Neuordnung des Handels gesprochen?
Doch, habe ich.
Und jetzt hat er es mit einem Tweet verkündet? What the fuck? Wer ist verantwortlich?
Der Präsident der Vereinigten Staaten.
Und was wissen Sie über die Details?
Wie ich bereits erwähnte,
es sieht so aus, als habe Ihr Boss Ihnen gerade den Boden unter den Füßen weggezogen und die Zölle und Steuern für das amerikanische Volk ausgesetzt. Es gibt keine Strategie. Sie haben es erst vor 3 Sekunden erfahren, als wir hier saßen.
Kriegen Sie oder haben Sie was mitgekriegt von dem, was da im Hintergrund läuft? Da sind ja offenbar nur ganz wenige Leute eingeweiht.
Ja, aber das, was man immer wieder hört, ist, dass Trump in der Tat die Fäden in der Hand hält. Er hat eine Reihe von Leuten, von Beratern um sich, die durchaus auch sich widersprechen, auch öffentlich.
Und Navarro das gibt und andere,
ihm,
ja.
Genau, auch untereinander, Navarro und andere, gibt ihm natürlich sozusagen eine sehr große Machtposition, indem er dann immer mal wieder den einen oder den anderen vorschickt. Das, was in meiner Analyse letztlich zum Umkehren oder jetzt zu diesem, ich sag mal, dem Zurückrudern geführt hat, war dann in der Tat der Druck der Finanzmärkte, das dann auch von der Wall Street, wir haben das ja auch im Beitrag gehört und auch an den Anleihemärkten, der Druck so groß war, dass man gesagt hat, wir können hier nicht sozusagen das Herz des globalen Finanzsystems, die Leitwährung der Welt, der Dollar, das kann nicht so chaotisch gemanagt werden, wie wir das gerade in dem Beitrag auch gesehen haben.
Und worum ging es da? Man muss ja genau hinschauen. Ging es da um Börse? Oder geht es um Devisen, geht es um Anleihen, geht es um die Frage, wer finanziert in Zukunft dieses Amerika, das seit Jahrzehnten auf Pump lebt und völlig über seine Verhältnisse lebt?
Es geht, denke ich, um alles ein bisschen. Das, was wirklich Angst macht und was, das ist das, was Sie richtig sagen, das ist dieser Anleihenmarkt, das ist der amerikanische Staatsanleihenmarkt, das ist der sichere Hafen des Weltwirtschaftssystems. Wenn immer irgendwo auf der Welt es eine Krise gibt, jemand hustet und eine Erkältung bekommt, dann kauft man amerikanische Staatsanleihen, weil man sich sicher ist, da ist das Geld sicher aufgehoben, da kann man es parken. Und wenn dann sozusagen die Pandemie, die Krise vorüber ist, dann kann man es wieder dahin bringen, wo man es eigentlich hinbringen will. Und dieser Status, der ist mit dieser chaotischen Politik Trumps angekratzt, das muss man schon sagen. Der ist noch nicht, der Dollar ist immer noch die Leitwährung. Und dieser, ich sag mal, dieser Abgang, den wir durchaus jetzt sehen könnten, der wird nicht von heute auf morgen passieren. Das wird Zeit brauchen. Es gibt 3 Dinge, die diesen Status des Dollar hervorgebracht haben. Das ist die Größe und der Erfolg der amerikanischen Volkswirtschaft. Und der ist gerade, wenn man Richtung Technologie guckt, ja weiterhin da. Es ist die Tiefe der amerikanischen Finanzmärkte. Und da haben wir in Europa, Stichwort Kapitalmarktunion, immer noch nichts auf die Beine gestellt, was da rivalisieren könnte. Und drittens ist es einfach auch die militärische Macht. Denn im Zweifelsfall ist Vermögen dort sicher, wo auch es verteidigt werden kann und wo man es sicher anlegen kann. Und damit sich diese 3 Faktoren ändern, wir haben das einmal in der Wirtschaftsgeschichte gesehen mit dem Übergang vom britischen Pfund zum US-Dollar, passiert in der Regel eine Menge, da sind große Kriege involviert gewesen und es ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert. Aber es kann durchaus sein, dass wir in diesen Tagen sozusagen den Abschied von dieser, Frau Kortwecker, von der dollarbasierten Nachkriegsweltwirtschaftsordnung sehen.
Da geht es um Vertrauen, ne?
Es geht um Vertrauen.
Und Vertrauen, wenn es erstmal weg ist, kommt ganz schwer dann wieder zurück.
Genau. Ganz schnell verloren und ganz lange aufgebaut, genau.
denke das auch oft bei diesen entlassenen Staatsbediensteten beispielsweise, wenn du die rausschmeißt, so wie es gemacht wurde. Mhm. Selbst wenn du ihnen versprichst, wir holen dich jetzt wieder zurück, glauben die dir nicht, dass das jetzt für immer so bleiben wird. Ne? Das ist der Punkt.
Wir sehen das gerade bei Wissenschaftlern.
Ja,
Wissenschaftler, die selbst noch nicht betroffen von irgendwelchen Repressalien sind, so höre ich, schauen sich Umfragen in Europa nach. Na, Sie können es besser wissen, beurteilen als ich. Fragen nach, welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es denn in Europa, weil sie nicht mehr den Glauben an die Wissenschaftsfreiheit haben. Mhm.
Und die Geldmittel gestrichen werden, all das.
Ja. Genau, wenn sich Gläubiger dann, das war ja super interessant, was Elmar gerade erzählt hat, dass Kanada und auch Europäer, Japan und so weiter anfangen so ihre Titel zu verkaufen, ihre Anleihen zu verkaufen. Mhm. Das heißt, deine Gläubiger zeigen dir, wir glauben nicht mehr an dich. Was passiert denn, wenn die Chinesen das machen, die ein riesiger Gläubiger sind für die Amerikaner?
Grundsätzlich passiert das Gleiche, dass die Zinsen hochgehen und es für die Amerikaner schwieriger wird, sich zu finanzieren. Da ist natürlich aber auch eine gegenseitige Abhängigkeit da. Denn wenn man etwas verkauft, muss man irgendwo anders mit dem Geld hin. Und es gab ja einen Grund, warum so viel in amerikanischen Staatsanleihen platziert war, nämlich weil es so sicher war. Da ist jetzt vielleicht ein bisschen
die Hoffnung. Wie viele haben die Chinesen da drin? 760 Milliarden?
Es sind viele hundert Milliarden. Ja, es ist genau. Ich glaube, die Japaner sind zurzeit immer noch die größten mit über einer Billion. Es sind dann auch natürlich private und öffentliche. Da muss man auch immer noch unterscheiden. Die haben aber beide angefangen zu verkaufen. Auch die privaten Anleger haben natürlich auch ihren, zumindest jetzt kurzfristig, auch durch das, was mit den Zöllen kommt in Amerika, kommt ja durchaus ein Inflationsschub, der sich gewaschen haben wird. Denn es wird, die Sachen werden teurer. Die Zölle, wir haben das gerade jetzt auch aus von japanischen Elektronikfirmen gehört, da werden die Produkte für die Playstations und so weiter, die gehen nach oben. Die Preise für diese Produkte gehen nach oben. Insofern ist da auch Inflation jetzt im nächsten Jahr deutlich anziehen. Und dann wird Trump natürlich gerade auch seine Wählerinnen und Wähler durchaus verärgern. Also es ist eine riskante Strategie, das zu machen. Und der Vertrauensverlust, wenn er sich dann auch auf die Notenbank, auf die Zentralbank, auf die Federal Reserve auswirkt, wäre verheerend. Das muss man so sehen.
Und damit man das einmal mal technisch versteht. Also du bist jetzt China, du hast 760 Milliarden Staatsanleihen aus Amerika. Das heißt, du finanzierst denen sozusagen ihr Leben auf Pump. Mhm. Wie läuft das dann rein technisch? Du gehst jetzt hin und sagst, hier habe ich Titel, ich würde jetzt mal gerne 500 Milliarden davon, eine halbe Billion verkaufen. Würde das jemand machen oder ist das ein Szenario, das in Wahrheit gar nicht realistisch ist?
Das ist natürlich genau das Problem.
Das muss ja jemand kaufen wollen.
Genau, wenn man so ein großer, konzentrierter Gläubiger ist, dann sitzt man letztlich im gleichen Boot, weil man nicht alles gleichzeitig verkaufen kann, ohne dass sich die Preise bewegen. Dann gehen die Preise runter für diese Staatsanleihen und man hat selber große Verluste. Das ist dann, man kann die nicht zu dem Preis verkaufen, zu dem man sie mal gekauft hat. Und sitzt dann auf den finanziellen Verlusten.
Genau. Das heißt, man hat jetzt diese 760 Milliarden. Jetzt verkauft man die im großen Stil. Bleiben vielleicht 500 Milliarden übrig. Mhm. Da hat man 500 Milliarden Dollar. Riesenberg Geld da liegen. Der muss ja wieder irgendwo hin.
Genau.
Was macht man damit?
Ja, also grundsätzlich gibt es immer noch die wahrscheinlich sicherste Anlageform der Welt sind Reserven der amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve. Und das ist, glaube ich, das, weil wir gerade beim Dollar sind, das wäre der nächste große Schritt, wenn Trump versucht, die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank anzugehen. Denn das ist sozusagen, wenn sie ihr Geld bei der amerikanischen Zentralbank deponiert haben auf dem Konto sozusagen. Ja. Das ist, dann kann Ihnen quasi gar nichts passieren. Sie kriegen da auch ein bisschen Zinsen. Dann haben Sie nicht mal diese Preisrisiken, die Sie vielleicht auch noch im Anleihemarkt haben. Aber da gibt es auch Anzeichen. Und in meinen Gesprächen in Washington habe ich mich schon gewundert, worüber die Leute so nachgedacht haben.
Erzählen Sie mal.
Ja, man hat viel darüber nachgedacht, dass es aus den 30er Jahren Präzedenzfälle gibt, wie Präsidenten versucht haben, damals Roosevelt, unabhängige, vom Kongress eingesetzte, unabhängige Institutionen, die Gouverneure und die Direktoren dieser Institutionen aus dem Amt zu heben. Und das ist sozusagen der Präzedenzfall, den man sich jetzt anguckt, ob es Trump möglich wäre, etwa Jay Powell, den Chef der amerikanischen Zentralbank oder auch einzelne Gouverneure abzusetzen und mit seinen Leuten zu bestücken. Und die Antwort darauf ist leider nicht ganz so eindeutig nein, wie man sich das wünschen würde. Also wir stellen fest, dass viele der Checks and Balances, mit denen die USA so gut funktioniert haben, für so lange einfach auch letztlich viel auf impliziten Normen basieren und gar nicht so hart festgeschrieben sind, sondern einfach vieles noch nie gemacht wurde, weil man ein gemeinsames Verständnis hatte, dass man das einfach nicht macht. Aber er könnte damit anfangen und er würde unter Umständen damit durchkommen.
Und kann das dieses verloren gehende Vertrauen, diese steigenden Zinsen in Amerika, diese gigantische Schuldenlast von wie viele Billionen sind das mittlerweile, die amerikanische
Schulden? Wir sind bei ungefähr 120% des Bruttoinlandsprodukts, ja, genau. Also weit über 30 Billionen, über 30.000 Milliarden.
Ja, ja. Das ist eine große Allein Summe. Trump hat, glaube ich, in seiner letzten Amtszeit 4 noch obendrauf gepackt. Also der macht auch gerne Schulden. Kann das zu einem Problem werden? Sie sagten irgendwo, Amerika kann in dem Sinn nicht pleite gehen. Aber es kann eine gigantische Krise geben, die uns dann auch betrifft.
Also wenn wir diesen Vertrauensverlust in den Dollar und den Vertrauensverlust in die, sagen wir mal, in die Bonität des amerikanischen Staates sehen, dann sind wir in der Tat sehr nah, wenn nicht schon mitten in der nächsten globalen Finanzkrise. Also wir haben kein System, auch unsere Bankenregulierung. All diese Sachen basieren ja auf der Unterscheidung zwischen sicheren und risikobelasteten, risikohaften Anlageformen. Aktien, die verändern sich, die sind riskant, aber sowas wie eine amerikanische Staatsanleihe ist überall als, sagen wir mal, als sicherer Hafen auch angesehen. Und wenn dort jetzt Risiken reinkommen, dann sind wir in der Tat, stehen wir auch wieder auf wackeligem Boden. Da sind wir noch nicht. Ich denke auch noch nicht, dass wir in einer amerikanischen Schuldenkrise sind. Man darf auch nicht vergessen, die amerikanische Wirtschaft ist ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, das Potenzial, diese Zinsen und diese Schulden auch zurückzuzahlen oder zumindest die Zinsen zu bedienen, ist auch gestiegen. Aber jetzt haben wir in der Tat die Kombination mit dieser Zollpolitik von Trump, wo wir gleichzeitig eine Wachstumsdelle, wenn ich eine Rezession in den USA sehen werden. Wahrscheinlich eine Rezession, muss man sagen.
Wirklich, das geht in der Rezession.
Also in unseren Zahlen, wir haben ja am Kieler Institut, wir haben quasi im Halbstundentakt unser Welthandelsmodell immer wieder nachgeschätzt und aktualisiert. Gehen wir davon aus, dass die wirtschaftlichen Verluste durch die Zölle für die Amerikaner in der Tat am höchsten sind. Also die schaden sich selbst am meisten damit. Irre. Und die sind so im Rahmen von 1,5-2% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn eine Volkswirtschaft mit 2% wächst, und jetzt kommt so ein Schock mit -1,5, -2, dann ist man sehr nah an der Null. Und wenn man gleichzeitig auch noch einen großen Inflationsschub hat, dadurch, dass all diese Dinge teurer werden, dann ist es für die Zentralbank nicht besonders leicht, die Zinsen zu senken und dagegen zu steuern. Also für mich ist es wahrscheinlicher als nicht, dass Amerika dieses Jahr, dass die USA dieses Jahr in eine Rezession gehen. Vielleicht schon in ihr sind, das stellen wir immer erst später fest.
Klar.
Aber wir werden jedenfalls ganz haarscharf auch mit der Rezession flirten. Und dann ist natürlich auch für die Midterms, wenn sie denn, also die nächsten Wahlen in Amerika im Herbst 26, ist natürlich auch das Feld wieder schwierig. Also das heißt, auch da müssen wir gucken, ob diese Wahlen dann noch so frei und fair sind, wie sie hoffentlich sein sollten.
Das Irre ist, das ist keine Naturgewalt, das ist keine Katastrophe, das ist alles
selbst gemacht.
Selbst gewollt. Ja. Nicht nur gemacht, gewollt, offensichtlich so gewollt. Herr Weil, Elon Musk hat gesagt, diese ganze Zollarchitektur von Peter Navarro, das ist der Ideologe dahinter, ist dümmer als ein Sack Ziegel. Sorgt sich natürlich um seine Autoexporte. Und da sind wir jetzt direkt bei Ihnen. Die deutsche Automobilindustrie hat 2024 ungefähr 500.000 Autos im Wert von ungefähr 25 Milliarden in die USA geliefert. Wie abhängig ist VW von diesem Exportmarkt? Der Chef Oliver Blume sagt, da gibt es eine deutlich angespannte Risikolage. Wie groß ist dieses Risiko durch diese 25%?
Naja, die Zahlen, die muss Ihnen das Unternehmen selber sagen. Mhm. Aber es ist ja kein Geheimnis. Einzelne Marken bei Volkswagen, insbesondere die hochpreisigen, die sind besonders betroffen. Mhm. Und dann ist es immer auch eine Frage, hat man eigene Produktionskapazitäten schon in den USA? Mhm. Was ja auch der Fall ist, beispielsweise bei Volkswagen, also der Marke Volkswagen. Und deswegen ist es im Einzelnen sehr differenziert, aber in der Summe ist es ein großes Risiko für die Automobilindustrie. Ich glaube, da kann man nicht groß drum herum reden.
Mhm. Schlüsselindustrie für uns, Herr Schularik, ich gebe einen Satz von Ihnen, den habe ich dreimal nachgelesen. Ich lese mal vor. Nicht alle drei großen Autobauer werden dieses nächste Jahrzehnt überleben.
Dieses Jahrzehnt, nicht mal, also ja, in dem wir sind.
Ja.
Halte ich weiterhin für richtig. Ich habe denen gesagt.
Noch 5 Jahre.
Würde ich weiterhin für die wahrscheinlich.
Ist auch egal, auch wenn 6 sind. Mir geht es um die Tendenz.
Gut, das heißt nicht, dass es keine Automobilproduktion in Deutschland mehr geben
aber
wird.
Alle aber alle drei großen Autobauer, wen meinen Sie damit? VW natürlich, Sie meinen Mercedes und Sie BMW. Meinen BMW.
Ja. dass die in dieser Konstellation, dieser Dreierkonstellation, so wie sie heute aufgestellt sind, dieses Jahrzehnt, ich sag mal, überleben. Ich kann mir gut vorstellen, dass mindestens einer von denen in irgendeiner anderen Form das Jahrzehnt beenden wird. Also es ist nichts, ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir diesen Veränderungsprozess, das hat viel mit dem Übergang zur Elektromobilität zu tun, mit dem, was wir verschlafen haben.
Sie haben es gerade so schön gesagt, wie schlaue Leute wie Sie das können, anders beenden.
Was ist aufgekauft werden, aufgesplittet werden, in anderer Form fusionieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Wort Pleite gehen. Dafür ist auch eine Marke wie VW viel zu wertvoll. Aber dass wir in größerem Umfang, auch mit dem, was jetzt etwa passiert, in Sachen Zollschranken, Handelsschranken, dass wir ausländische Direktinvestitionen in Europa, auch in Deutschland, willkommen heißen müssen und dass die auch in den Automobilsektor gehen und dass man sich auch Joint Ventures zwischen VW und ausländischen Firmen vorstellen kann, halte ich nicht nur für nicht unvorstellbar, sondern sogar für wünschenswert.
Und halten Sie...
Wir haben einen technologischen Rückstand, den wir auch durch diese...
Ja, das ist ein interessanter Punkt, aber erstmal sozusagen der Befund. Das heißt, Sie schließen es auch nicht aus, dass Marken, die wir kennen, die zu dieser Deutschland-AG gehören, wie weiß ich,
nehmen Sie
zum Deutschland-Inventar.
Nehmen Sie Volvo, ist jetzt eine schwedische Firma, die gehört...
Seit langem Chinesen.
Und es gibt weiterhin Volvos und die bauen gute Autos und die Schweden haben, soweit ich das weiß, damit kein Problem. Und die Offenheit sollten wir als offene, handelsbasierte Volkswirtschaft, die ihren Wohlstand damit verdient hat, dass die anderen Länder der Welt offen waren für unsere Produkte. Diese Offenheit sollten wir auch
umgekehrt haben. Also hätten Sie kein Problem.
Wie die Eigentümerstruktur, wenn Sie sich die Eigentümerstruktur von anderen Automobilbauern angucken, gehören die jetzt schon zu einem signifikanten Teil ausländischer Investoren.
Signifikanter Teil ist aber was anderes als wirklich weg.
Ich würde es nicht als weg bezeichnen. Ich würde sagen, was wir letztlich wollen aus volkswirtschaftlicher Perspektive, ist die Technologien und auch die Produktion und die Arbeitsplätze im Land zu halten. Wem genau die Firma gehört, mit der Einschränkung, wenn wir da keine nationalen Sicherheitsbedenken haben und so weiter und so fort, würde ich genauso wie die Ungarn das mit unseren Audi und anderen Werken gemacht haben, da wäre ich sehr liberal.
Das ist, Herr Weil, so wie an der Börse. Das Geld ist nie weg, es hat nur wer anderer. Ja? Werden Sie da auch so entspannt? Wenn Sie das so hören, was denken Sie?
Na, ich kann es jetzt nicht bei den anderen beiden, über die Herr Schulerich gesprochen hat,
beurteilen. Aber VW jetzt.
Aber bei Volkswagen sehe ich nicht, dass der Konzern oder einzelne Marken des Konzerns weg sind. Joint Ventures gibt es schon seit vielen Jahren.
Weiß.
In unterschiedlichen Bereichen. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Und das passiert jetzt beispielsweise auch gerade im Bereich von Softwarearchitektur. Und das ist auch richtig, dass man da nicht sozusagen nur versucht, alles alleine zu machen. Aber das ist, wie gesagt, etwas anderes, als, wenn ich das so sagen darf, den Teufel an die Wand zu malen, zu sagen, vergesst es, das wären alles am Ende chinesische, amerikanische oder was für Unternehmen. Das glaube ich nicht. Und was die 5 Jahre angeht, erst recht nicht.
Ist das, Herr Schulerich, auch eine Chance für uns, das, was da in Amerika jetzt passiert, wenn die sich da so zerlegen? Ist das eine Chance für uns und wie müssten wir reagieren, damit daraus eine echte Chance wird? Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagten, das Paradoxe ist, deutsche, europäische Konsumenten können sich eigentlich auf bessere Zeiten freuen, aber andere nicht.
Genau. Also wir werden jetzt sehen, dass wenn die beiden größten Wirtschaftsnationen der Welt, China und die USA, kaum noch miteinander handeln. Der Handel wird kurzfristig wahrscheinlich so um 40-50% einbrechen. Dann sind zwischen den USA und China.
Zwischen USA und China, also nur ganz kurz, damit man das einordnen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe, von China nach Amerika ungefähr 500 Milliarden.
Davon wird nur noch die Hälfte übrig bleiben.
So, und umgekehrt von den USA nach China ungefähr die Hälfte kommen. Gesagt.
Davon wird, korrekt, das wird auch massiv zurückgehen. Genau. Das heißt,
und davon werden, die Hälfte weg.
Genau. Das heißt, wir werden, etwa 250 Milliarden an Exporten Chinas in Richtung USA sehen, die irgendwo anders verkauft werden müssen. Das Zeug muss irgendwo hin. Teilweise wird das in China selbst vielleicht verkauft werden, aber es wird auf die Weltmärkte kommen. Und es wird in diesen Bereichen zu doch erheblichem Preisdruck kommen. Und da liegt in der Tat auch eine Gefahr fürs Welthandelssystem, dass dann immer mehr Länder sagen, wir haben hier Probleme mit diesen Preisverwerfungen und wir heben unsererseits die Zölle auf chinesische Güter an und dann kriegt man so einen Dominoeffekt. Aber, und das ist sozusagen das Paradoxe, natürlich reißen auch diese chinesischen Exporte, die nicht mehr nach Amerika gehen, im amerikanischen Markt eine große Lücke. Und zurzeit sind ja die Zölle auf deutsche Produkte nur 10%, die auf chinesische über 100. Das heißt, da sind deutsche Exporteure, die in diese Lücke reingehen werden und durchaus auch davon profitieren werden.
Das heißt, wir werden plötzlich wieder wettbewerbsfähig. Wo wir vorher zu teuer waren, haben wir jetzt eine Chance?
Wenn das so kommt, wenn das so bleibt, wie wir das sehen, und da kann man auch sagen, kann das wirklich, diese 90 Tage, wird das wirklich so bleiben? Aber wenn wir in dieser Welt bleiben, die jetzt sozusagen dann werden wir wahrscheinlich auf der Exportseite davon profitieren, als Deutschland, als Europa, werden deutliche Exportzuwächse gerade in die USA bekommen, werden auf der anderen Seite aber deutliche Zuwächse an Importen aus China bekommen. Und für deutsche Exporteure auf Drittmärkten, Indien, Brasilien und so weiter, wird natürlich die Luft auch noch mal ein bisschen dünner. Also da wird sich eine Menge verschieben. Für den deutschen Konsumenten heißt das erstmal günstigere Preise. Und das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, alle auch freuen können. Also der Inflationsdruck wird deutlich nachlassen in Europa und in Deutschland.
Aber China hat noch, letzte Frage noch dazu, bevor wir das dann gleich nochmal aufmachen. China hat ja jetzt schon erstens eine gigantische Immobilienkrise, zweitens eine gigantische Überproduktion. Die wissen jetzt schon nicht wohin mit Solarpanelen, mit allem Möglichen. Das heißt, wenn das jetzt alles, der amerikanische riesige Markt fällt weg und das flutet jetzt sozusagen den Rest der Welt und insbesondere den sehr attraktiven europäischen Markt, dann ist das doch vielleicht eine gute Nachricht für europäische Verbraucher, aber keine gute Nachricht für europäische Jobs.
Wir müssen die Zahlen, die klingen auf den ersten Blick enorm. 250 Milliarden an zusätzlichen Güten. Wenn wir mal annehmen, dass der Anteil Europas an diesen 250 Milliarden, die irgendwo in der Welt hin müssen, der bleibt, der es in der Vergangenheit auch war. Da sind wir so bei 10-15% des chinesischen Außenhandels, der mit Europa gemacht wurde. Dann reden wir über 20-30 Milliarden an zusätzlichen Importen aus China. Wir haben eine europäische Volkswirtschaft, die ist ungefähr 20.000 Milliarden groß. Also da sind jetzt 30 Milliarden. Aber das wird in einzelnen Sektoren, die eh schon deutlich unter den Importdruck und der Konkurrenz aus China leiden, natürlich sehr merkliche Effekte haben.
Beispiel?
Na, wir sind sicherlich im Bereich bei den Maschinen, nehmen wir sehr stark wahr, dass der Konkurrenzdruck aus China zugenommen hat. Also der Maschinenbau war immer die deutsche Paradedisziplin. So. Inzwischen hat uns China da auch weltweit den Rang abgelaufen, gerade in den schnell wachsenden Schwellenländern, wo wir eigentlich hinwollen, weil dort das Wachstum liegt. Mhm. Aber sicherlich auch im Inland, wenn Sie an alles von Druckmaschinen. Mhm. Also das sind viele Bereiche. Ja. Bei den Autos noch nicht so, aber sicherlich auch bei der Elektromobilität.
Ich ahne so ein bisschen, woher Ihr verhaltener Optimismus kommt. Ich freue mich ja immer, wenn wir ein bisschen Optimismus verbreiten können, nicht nur Apokalypse so am späten Abend. Herr Weil, das hat auch damit zu tun, wenn ich Herrn Schulerich richtig verstanden habe, er sieht ein riesiges Potenzial im Aufwachsen der Rüstungsindustrie. Wenn man Winfried Kretschmann zuhört, und ich habe das schon vor längerer Zeit so hinter vorgehaltener Hand mitgekriegt, jetzt ist es auch relativ offiziell, im Ländle sollen dann halt weniger Autos und dafür mehr Waffen gebaut werden. Ist das etwas, worüber Sie auch in Niedersachsen nachdenken? Dann produzieren wir eben Waffen, Waffensysteme.
Ja, Waffen werden produziert werden. Man wünscht sich eine Welt, in der das nicht notwendig wäre, aber in der leben wir bedauerlicherweise nicht. Und deswegen muss man auch schauen, dass man selber auch für seine Wirtschaftsstruktur das tun kann, was möglich ist. Ist ja bekannt, dass Niedersachsen in dieser Hinsicht auch ganz gut vertreten ist. Und das wird so sein, dass man auch schlichtweg sieht, das ist ein absoluter Wachstumsbereich. Ich habe mir sagen lassen oder ich habe gelesen, dass so die unterschiedlichen Institute 1-2% Wirtschaftswachstum durch das, was jetzt in Sachen Beschaffung Bundeswehr geschieht und anderer Armeen in Europa ausgelöst werden. Also es ist ein enormer volkswirtschaftlicher Faktor. Ja, und dann werden die einzelnen Standorte auch schauen, dass sie auch davon partizipieren.
Ganz konkret, wir haben, wenn Sie sich erinnern, beim letzten Mal, glaube ich, gesprochen über VW, die Krise und unter anderem ein Werk in Osnabrück, das auf der Kippe stand und offenbar steht. Rheinmetall soll interessiert sein an diesem Werk. Was können Sie uns dazu sagen?
Dass ich das auch gelesen habe.
Also stimmt, weil in der Zeitung meistens
Dinge stehen, die stimmen. Dass ich das
auch gelesen habe.
Wir hatten das schon ein paar Mal Begegnung, dass ich über Dinge, die ich als Mitglied des Aufsichtsrates erfahre, mich nicht öffentlich äußern darf. Und da halte ich mich strikt dran.
Okay, aber Sie haben das gelesen und
gelesen habe ich das,
wohlwollend auch zur Kenntnis genommen.
Ich habe es gelesen.
Ja. Die Antwort wäre eine andere, wenn nicht was dahinter stecken würde.
Das ist jetzt, dann sind wir jetzt im weiten Feld der Spekulation. Nehmen Sie es einfach so, wie ich es gesagt habe.
Also, so wie wir dabei,
von Politiker spreche.
So wie Herr Weil dabei guckt, würde es auch gut finden. Und möglicherweise kommt es auch dazu.
Oh, jetzt fangen Sie schon an, meinen Augenausdruck zu interpretieren.
Naja, ich kenne Sie schon ein paar Tage. Ich weiß, wie Sie wann und in welchen Situationen reagieren.
Wichtig wäre
mir nonverbale Kommunikation dabei. Sonst ist ja nichts rauszuholen, verstehen Sie? Ich muss auf alles nehmen, was geht.
Herr Schuller, ein kurzer Punkt, weil mir der wirklich wichtig ist. Es gibt oft immer noch diesen Eindruck, dass Rüstung und Verteidigungsinvestitionen irgendwie tote Investitionen sind. Da baut man einen Panzer und der rostet dann irgendwo in der Garage. Und das ist
klassisch linke Argument.
Ja, das ist einfach nicht wahr. Es geht gerade bei der Verteidigung, bei den Verteidigungstechnologien von morgen um wirkliche Hochtechnologien, um Zukunftstechnologien, um autonome, vernetzte Systeme, um KI-gestützte Dinge wie Drohnen in der Luft, zu Wasser, auf dem Land. Es geht um Satellitensysteme. Wir haben ja das Starlink-Thema, wo Europa nichts hat. Also wir werden da ein paar hundert Satelliten ins All schießen müssen. Wir brauchen dafür Raketen, wir brauchen einen Raketenschutzschirm. Also das sind alles Hochtechnologien.
Die eine, die wir neulich gestartet haben, ist kontrolliert, glaube ich, ja, aber sie ist abgestürzt.
Ja gut, aber immerhin, die sind relativ weit gekommen, nachdem was ich gehört habe. Also Norwegen, das ist sozusagen diese Idee, es geht da nur um das Zusammenschweißen von Stahl, die muss aus der Welt raus. Das sind Hochtechnologiebereiche, in denen wir auch hoffen können, dass da Produktivitätsgewinne genau dort entstehen, wo Europa den größten Nachholbedarf hat, nämlich bei den Hochtechnologien.
Und Sie sagen, genau da brauchen wir händeringend Leute. Das heißt, die guten Leute aus der Autoindustrie hätten dort möglicherweise eine Perspektive. Das ist Ihr...
Also die Schätzungen gehen dahin. Die sind, dass wir etwa in den nächsten Jahren 200.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie inklusive Zulieferindustrie auf die eine oder andere Weise verlieren werden. Und natürlich sind viele dieser Fähigkeiten, die es dort gibt, wenn Sie sich an die Elektronik denken, die kann man auch zum Radarunternehmen bringen. Oder Sie denken an die Fragen von Mechanik, die sind auch übertragbar. Das ist nicht eins zu eins. Das wird sicherlich, da muss man trainieren, das wird Kosten haben. Mhm. Aber da ist ein Potenzial da für eine, ich sag mal, auch durchaus eine industrielle Transformation. Okay. Wie Herr Weil sagt, wir machen das nicht, weil wir die Wirtschaft ankurbeln wollen. Wir machen das, weil wir sicherheitspolitisch
in einer anderen Welt sind.
Ja. Aber wenn wir das machen müssen, dann sollten wir es auch so machen, dass wir davon möglichst viel ökonomischen Nutzen haben. Das heißt, Forschung und Entwicklung, Hochtechnologien und in das Morgen und nicht in das Gestern.
Und es gibt auch Beispiele für das, was Sie angesprochen haben in der Praxis. Also der Automobilzulieferer Continental, ein niedersächsisches Unternehmen, baut auch Arbeitsplätze ab, zum Beispiel am Standort Gifhorn. Dort werden Leute trainiert und werden dann zu einem Teil, dann beginnen bei Rheinmetall, so weit weg nicht, in der Lüneburger Heide. Das ist im Grunde runtergebrochen auf den konkreten Fall, dass wir das, was Sie besprochen, was Sie beschrieben haben. Und ja, das wird wahrscheinlich zu sehen sein.
So, und jetzt die Frage, wird es zu alledem kommen, Frau Quadbeck? Koalitionsvertrag. Herr Weil hat schon abgestimmt für die SPD?
Nee, aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich werde zustimmen.
Sie werden zustimmen.
Aber ja, aus Überzeugung.
Ja. Philipp Thürmer auch aus Überzeugung, aber nicht.
Mhm. Ja, der Koalition.
Der User-Chef.
Da sind sich die Jugendorganisationen übrigens also, einig.
Ich gehe davon aus, dass der Koalitionsvertrag trotz des Neins vom Juso-Chef und auch dem Versuch, da mobil zu machen, durchgehen wird. Ja, die Jusos haben ungefähr 70.000 Mitglieder in der SPD. Insgesamt sind es 260.000. Kevin Kühnert war seinerzeit ein sehr viel schlagkräftigerer Juso-Chef. Der hat das auch nicht bewegen können. Die durchschnittlichen SPD-Mitglieder sind sehr viel konservativer, als es die Jusos sind. Also von daher gehe ich davon aus, dass dieser Koalitionsvertrag durchgehen wird und dass Herr Merz am 6. Mai zum Kanzler gewählt wird. Es ist aber kein guter Koalitionsvertrag. Es ist ein Koalitionsvertrag aus meiner Sicht so, jeder Haushalt hat ja so eine Kramschublade. Und da ist was drin, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Da sind Teile drin, da weiß man eigentlich gar nicht so genau, wo die mal hingehören sollen. Und eben auch welche, wo man nicht weiß, ob man die überhaupt braucht. Und ein solches Sammelsurium ist dieser Koalitionsvertrag. Sehr viel Gegensätzliches auch drin, wo man weiß, da ist Streit zwischen den Koalitionspartnern möglich. Und man kann nur hoffen, dass sie diesen Streit nicht so austragen, wie die Ampel es getan hat. Es ist sehr viel Konflikt angelegt in diesem Koalitionsvertrag.
Bevor wir gleich noch einmal deutlich inhaltlicher werden, wie hat die SPD das gemacht, Herr Weil, bei dem Wahlergebnis, dem März 7 Ministerien abzuluxen? Ich dachte, demnächst stellen ja auch noch den Kanzler.
Na, da kann man mit uns sicherlich drüber reden.
Ja, verfürchtet.
Da ich nicht Teil dieser letzten Verhandlungen bin, kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber es ist eine faire Verteilung. Es gibt ja auch ein Ministerium mehr. Und insgesamt muss man sehen, dass auch die CSU ihren Teil hat, die CDU hat ihren Teil, die SPD hat ihren Teil. Und das ist okay. Und also wie ich ganz generell meinen würde, der eigentlich Schlüssel zum Erfolg der Koalition in den nächsten 4 Jahren besteht darin, gerade das Risiko nicht in die Falle reinzutappen, permanent sich untereinander zu streiten, sondern sich auch gegenseitig etwas zu gönnen und 4 Jahre dafür zu nutzen, Vertrauen zurückzugewinnen, indem man einfach eine stabile und hoffentlich dann auch erfolgreiche Regierung bildet. Und das ist die entscheidende Aufgabe.
Da sind wir jetzt hart an der Grenze zur Autosuggestion.
Da drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Also die Mindestlohndebatte der vergangenen 2 Tage werden Sie wahrscheinlich auch verfolgt haben.
Kennen Sie seinen Satz dazu? Sein Satz dazu gefällt mir. Ich freue mich sehr, dass der Mindestlohn auf 15 Euro, dass der kommen wird, sagte Herr Weil. Zitat Ende.
Ja.
Kommt der denn?
Ja, jetzt, und wenn Sie den Koalitionsvertrag sich anschauen, dann ist da auch die Brücke gelegt. Warum? Nicht per Ordre de Mufti durch die Politik, sondern indem man schlichtweg einige Daten, die der Arbeit der entsprechenden Kommission zugrunde liegen, einfach mal prognostiziert und sagt, naja, dann sind wir bei etwa den 15 Euro.
Aber
das ist jetzt keine Hexenkunst.
Durch Äußerungen wie diese, dass Sie sagen, ich freue mich, dass der Mindestlohn von 15 Euro kommt, fühlt sich die Mindestlohnkommission unter Druck gesetzt. Und da hat die Vorsitzende sich ja jetzt auch beklagt, dass sie gesagt hat, die Politik möge sich da bitte raushalten. Das tun sie ja bei Tarifverhandlungen auch. Und die Mindestlohnkommission ist ähnlich aufgestellt, wie Tarifverhandlungen aufgestellt sind. Und da sollte die Politik sich tatsächlich nicht einmischen. Und es gibt sehr wohl Spielraum für die Mindestlohnkommission, inwieweit sie interpretatorisch reinnimmt die Lohnsteigerungen in Deutschland oder eben auch den Medianlohn von 60% Einkommen in Deutschland. Also da gibt es Spielraum und da sollte sich die Politik tatsächlich zurückhalten, weil das für die Wirtschaft eine total sensible Frage ist. Und auch, es könnte ja sein, dass das dann in eine Zeit reingeht, wo vielleicht ein ganz klein bisschen Wind unter die Flügel kommt für die Wirtschaft. Und dann sollte man da die Mindestlohnkommission eine weise Entscheidung fällen lassen und nicht per Order der Mufti das machen. Ja,
Frau Quadbeck, der Mindestlohn ist nun wirklich ein hochgradiges Politikum. Und auch die Kommission, das ist auch bekannt, ist ein Ort, wo unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Sie hat allerdings einige Leitplanken für ihre Tätigkeit. Das wird ja nicht gewürfelt.
Das habe ich ja gerade genannt.
Und wenn man die Leitplanken einmal versucht, jetzt auf die konkrete Situation umzusetzen, dann landet man in diesem Bereich von 15 Euro. Und das zu sagen, ist nun wirklich kein besonderes Verbrechen.
Je nachdem, wie man es interpretiert, landet man zwischen 14 und 15 Euro.
Interessant ist ja das, was politisch passiert, dass Friedrich Merz dann sagt, nee, das ist aber noch gar nicht klar, dass der kommt. Und du denkst, okay, haben die miteinander gesprochen oder kennen die sich überhaupt? Das sind zwei völlig verschiedene politische Botschaften. Darum geht es ja. Und das ist das, was ankommt.
Ja, und die Wahrheit ist häufig dann eben im Text zu finden. Und da wird in der Tat das, was ich eben beschrieben habe, gesagt. Nämlich, es ist erstens eine Sache der Kommission, aber zweitens, die Kommission hat ihre Grundsätze. So, und jetzt wenden wir das einmal an, dann merken wir, es wird da sein. Wir werden es sehen.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang?
Dann können wir uns weiter streiten.
Ja. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Markus Söder, Frau Quadbeck?
Also bei den Koalitionsverhandlungen, hat er sich natürlich erheblich eingebracht im Sinne von, dass er viel durchbekommen hat, was die CSU sich gewünscht hat. Das ist beispielsweise die Mütterrente, das ist eine Erhöhung der Pendlerpauschale und dafür hat er sich ja dann auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags entsprechend abfeiern lassen.
Dieser Auftritt, wie fanden Sie den?
Ich fand den ehrlich gesagt unmöglich und ich hatte das Gefühl, dass Herr Söder den Ernst der Lage nicht begriffen hat. Und Herr Klingbeil und Herr Merz standen da wirklich gequält, lachend daneben, weil die beiden haben den Ernst der Lage schon begriffen. Das hat das zumindest für mich abgestrahlt, diese Szenerie. Den beiden ist es auch gelungen, trotzdem sie ja sehr verschieden sind, aus verschiedenen Generationen kommen, sowas wie ein Vertrauensverhältnis untereinander herzustellen, was dann vielleicht eines Tages mal die Achse der Koalition sein kann. Während Herr Söder sehr deutlich gemacht hat, dass er neben Kanzler und Vizekanzler der Nebenkanzler dann in Bayern sein wird und hat ja auch schon leutselig damit gedroht, dass er sich entsprechend einbringen wird. Also ich fand das keinen angemessenen Auftritt, also wirklich angesichts der Lage.
Wir haben das, glaube ich, vorliegen. Wollen wir einmal kurz reinhören, um mal verstehen, wie es da zur Sache ging. Bitte schön.
Ist es eine Liebesheirat trotz einer neuen Dudes-Männer-Freundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die es ganz zärtlich entwickelt hat. Ich bleibe da bei meinem Sie zunächst mal. Sage ich einmal als jemand, der das Landwirtschaftsministerium vertritt, Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz. Das ist eine Substanz, die dahinter steht.
Bleibt es in jedem Fall bei der Koalition bei einem Vizekanzler statt bei zweien und stellt den auf jeden Fall die SPD?
Wir stellen ihn nicht. Also, ich werde öfters da sein, aber ich fahre auch gern wieder zurück. Aber Sie werden von mir hören. Also ich.
Klingt wie eine Drohung.
Ja, genau. Und das, was da zwischen Klingbeil und Merz entstanden ist, das war ja in keinster Form übertrieben. Also bei der Ampelkoalition war es so, da gab es Selfies und da hat man ja auch dann damit kokettiert, dass man so über die Lager hinweg sich irgendwie näher gekommen ist. Und das haben die alles vermieden. Sie gehen sehr nüchtern miteinander um.
Ja, ist eine Zweckgemeinschaft.
Und absolut. Und es ist auch klar, dass die wirklich keine Buddies sind. Mhm. Und Söder begreift offensichtlich nicht oder will nicht begreifen, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden absolut notwendig ist, damit die Regierung auch nur den Hauch einer Chance hat, zu halten in den nächsten 4 Jahren. Und das lässt mich ehrlich gesagt doch sehr besorgt sein, wie Söder dann von Bayern aus künftig diese Koalition torpedieren wird.
Glaube ich nicht. Und zwar, also die Darstellungsgabe von Markus Söder ist in ihrer Form einzigartig in der deutschen Politik. Manchmal glaubt man, dass er unmittelbar mit beeinflusst ist durch Nockerberg, also das der Blecken, dass man das dann gleich in den politischen Alltag überträgt. Aber die Politik der CSU ist wirklich gut einzukalkulieren. Sie will vor allen Dingen an die finanziellen Töpfe. Das kann sie aber nur, wenn es stabile Verhältnisse gibt. Und deswegen glaube ich nicht, dass die CSU ein Unsicherheitsfaktor für eine Regierung ist.
Solange sie alles kriegt, was sie möchte.
Ja, ansonsten würde sie es auch dreimal überlegen, ob sie tatsächlich diese Position, die sie jetzt auch hat, und sie haben ja auch gut abgeschnitten in den Verhandlungen, freiwillig aufgeben will. Nein, also ich habe nun wirklich genug Kritik an der bayerischen Politik. Das ist nicht, da müssen Sie keine Sorge haben. Aber umgekehrt, dass wir an der Stelle es mit einem stabilen Partner zu tun haben, das weiß die SPD aus diversen vorangegangenen Regierungen.
Ja, das war aber damals war nicht Söder derjenige, der die CSU angeführt hat.
Naja, er hat schon ein deutliches Wörtchen mitgesprochen. Und also es ist immer,
Horst Seehofer
hat eine andere Form, sich auszudrücken. Aber wenn man sich anschaut, was die CSU als Mission gewissermaßen für sich empfindet, das ist erstens Bayern, zweitens Bayern, drittens Bayern. Und wenn Sie diese Mission erfüllen wollen, dann brauchen Sie stabile Verhältnisse in Berlin. Und deswegen nochmal bei aller ansonsten wirklich reichlich bestehenden Kritik, ich sehe das nicht als irgendwie permanentes Risiko für den Rest der Regierung.
Er wird auf jeden Fall die Koalition weiterhin vor sich hertreiben, so wie er es in den Koalitionsverhandlungen auch getan hat.
Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Berichte, wer wen an welcher Stelle wie getrieben hat. Mhm. Ich glaube, das hat auch von Thema zu Thema gewechselt, wenn ich das recht so aus der Ferne betrachtet habe. Und deswegen, lassen Sie die einfach erstmal anfangen zu regieren.
Ja,
was mir auffällt, ist, und das gilt auch, muss ich jetzt sagen, für den Kollegen Söder. Die haben alle kapiert, um was es jetzt geht. Dass wir nämlich 4 Jahre Zeit haben, unsere Demokratie wieder zu stabilisieren. Das ist das absolute Oberziel, das diese Regierung haben muss. Und nach meinem Eindruck haben es die wesentlichen Akteure auch wirklich kapiert.
Haben die das wirklich kapiert? Ich zitiere nochmal Eva Quadbeck. Die sagt, in diesem ganzen Vertrag steht nichts für die Jungen. Nichts. Und wir wissen, wie die gewählt haben. Also wenn die Boomer, die bösen Boomer nicht gewesen wären, dann wäre dieses Land heute ein anderes Land. Die jungen Leute haben AfD und Linkspartei gewählt. Ja. Wir hätten ein völlig anderes Parlament, wir hätten auch eine andere Konstellation in der Regierung. Und die auf die Art und Weise zu übergehen, Frau Quadbeck, wie Sie sagen,
genau,
das ist kein gutes Signal und das
also,
ist auch nicht
so gut. Wenn man jetzt beispielsweise auf die Rentenpolitik guckt, 48% Rentenniveau soll gehalten werden, ist schön für die ältere Generation, aber früher gab es eine doppelte Haltelinie, die auch die damalige SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles vertreten hat, nämlich dass das Rentenniveau oben stabil ist und dass unten die Beiträge nicht steigen sollen. Für die jüngere Generation werden die Beiträge nicht nur bei der Rente, auch bei der Gesundheitsversicherung, auch bei der Pflegeversicherung steigen. Wenn man dann mal schaut, dann die Mütterrente. Sei allen Müttern gegönnt, aber wer zahlt es? Die junge Generation. Dann, wenn man schaut, ganz dürftig der Koalitionsvertrag beim Thema Bildung. Und dann steht da der Evergreen drin, dass jedes Kind mit Schulabschluss die Schule verlassen soll. Das höre ich seit 20 Jahren in der Bildungspolitik. An den Abgangsquoten hat sich nicht viel geändert. Also von daher, ich sehe wirklich nicht, wo da für die jüngeren Menschen irgendetwas ist. Und alles, was Zukunftsthemen ist, wird in Kommissionen vertagt, weil man es dann eben später eventuell behandeln möchte.
Und dann steht noch drin, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Na, das ist doch völlig richtig. Das steht in meinen Koalitionsvereinbarungen immer in der Präambel drin. Weil es nichts ist ehrlicher als die Aussage, vieles wollen wir. Und dass wir das alles schaffen, schauen, dass wir es bezahlen ist abhängig können. Von der Frage, wie sieht es in der Kasse aus. Und da muss man sich schon mal entscheiden, erwartet man von der Politik Realismus und Offenheit oder erwartet man, dass sozusagen
bei den Jungen sind.
Solche Versprechen abgegeben werden, von denen man nicht weiß, ob man sie halten kann. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, die Zahl meiner Versprechen sehr zu begrenzen.
Ja, aber das mit dem Finanzierungsvorbehalt, selbstverständlich, das muss da drin stehen. Dann ist halt nur die Frage, wo werden die Prioritäten gesetzt für das, was man finanzieren kann. Und da ist die Gefahr sehr groß, dass die am Ende für die ältere Wählerschaft gesetzt werden, weil dann nämlich die nächsten Wahlen näher rücken. Und es ist nun mal so, dass inzwischen wir durch den demografischen Wandel eine strategische Mehrheit haben für die Interessen der älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Und die wählen natürlich dann auch entsprechend. Und deshalb wird die Jugend zunehmend vernachlässigt an der Stelle. Und die Gefahr, dass das, was wir eben bei der letzten Wahl gesehen haben, bei der vorletzten Wahl hatten noch Grüne und FDP bei den Jugendlichen die Nase vorn. Genau. Und diesmal waren es AfD und Linke. Und das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung. Und ich hoffe, dass die künftige Regierung das in den Blick
also
nimmt.
Mit dem Hinweis auf die Wahlergebnisse, Sie haben Sie völlig recht. Ich bin nur persönlich der Überzeugung, das Problem, das lösen wir nicht durch das eine oder andere Projekt im Koalitionsvertrag, sondern das lösen wir dadurch, dass es eine Regierung gibt, die insbesondere auch in der jüngeren Generation Vertrauen auslöst, dieses Land läuft in die richtige Richtung. Das ist doch der Punkt, an dem dann beispielsweise die Ampel am Ende gescheitert ist. Weil dieses Vertrauen in keinem Teil der Bevölkerung, aber vor allen Dingen auch nicht in dem der jüngeren Generation entstanden ist. Und das war auch nachvollziehbar. So, das ist die Kernaufgabe. Ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Und das betrifft nicht zuletzt junge Leute.
Ich würde gerne den Ökonomen in der Runde noch mal fragen, Herr Schulerick, wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen? Aus dem letzten Sozialetat, 157 Milliarden, flossen 110 Milliarden in die Rente. 110 Milliarden, der allergrößte Teil. Und dann sind die 63 Milliarden für Pensionen noch gar nicht mit drin. Nur mal zu verstehen, was die Dimension ist. Also für nichts gibt Deutschland mehr Geld aus als für die Rente. Jetzt steht da drin und alle, also ich vermute auch Sie, Ökonomen, mit denen man redet, sagen, das geht nicht, wir brauchen eine Sozialreform. Ist das eine Sozialreform, wenn man liest, wir werden die Alterssicherung für alle Generationen auf verlässliche Füße stellen? Wir werden das Rentenniveau bei 48% gesetzlich bis 31 absichern und die Mehrausgaben, die sich daraus ergeben, gleichen wir mit Steuermitteln aus. Hallo Finanzierungsvorbehalt.
Natürlich nicht. Also das ist Kopf-in-den-Sand-Politik. Das ist, ich glaube, viel mehr muss man über die Zukunftsorientierung dieses Landes auch nicht wissen, dass der größte Einzelposten des Bundeshaushalts diverse Zuschüsse für diverse Leistungen für die Rentenversicherung ist. Das ist, wie wollen wir dieses Land in die Zukunft bringen, wenn das der Punkt ist, für den wir am meisten Geld ausgeben. Und also ich mache mal gern eine ganz einfache Rechnung. Vor 40 Jahren, da war Helmut Kohl Kanzler, da war die Staatsquote in der Bundesrepublik ungefähr da, wo sie jetzt ist, irgendwo 47, 48%. 40 Jahre später ist die Staatsquote, also wie viel von dem, was in Deutschland erwirtschaftet wird, geht durch die Hände des Staates,
genau.
Ist weiterhin 47, 48%. Vielleicht mal ein bisschen höher unter Covid, aber im Gleichen. Aber, warum war 1984, vor 40 Jahren mit der gleichen Staatsquote, gefühlt für jede Schule, für jede Autobahn, für jedes Schwimmbad und für die Bahn und sogar für 3% Verteidigung oder knapp oder 2-3% Verteidigungsausgaben Geld da? Und heute ist bei der gleichen Staatsquote gefühlt für nichts Geld da. Ja, und die Antwort ist, dass ein Viertel der Steuereinnahmen des Bundes direkt in den Rentenzuschuss geht. Und dann müssen wir uns nicht darüber wundern, dass wir nicht vorankommen.
Es stimmt aber auch ehrlich gesagt nicht ganz, wenn ich das noch sagen darf. Denn zu der Zeit von Helmut Kohl und der Regierung davor und auch noch der danach ist Kreditaufnahme etwas völlig Normales gewesen. War die Investitionstätigkeit, wie Sie mit Recht sagen, des Staates höher, als er für viele Jahre lang gewesen ist. Und was wir jetzt gerade sehen, übrigens nicht zuletzt dank Ihres wirklich dankenswerten Engagements, ist, dass wir wieder sehr viel offener sind, auch in Zukunft zu investieren. Ich glaube, es gibt niemanden, der bestreitet, dass die sozialen Sicherungssysteme...
Sie spielen darauf an, dass Herr Schulerich einer der Ökonomen waren, die sozusagen Friedrich Merz vorgerechnet haben, dass er demnächst Geld brauchen
wird. Mir war wichtig, mein Dankeschön loszuwerden, als Sie zu erklären, wofür. Also ich glaube, niemand kann bestreiten, dass die sozialen Sicherungssysteme mit Blick auf die Zukunft wirklich zu reformieren sind.
Das sagen Sie. Sie sagen,
dass man alles bis ans Ende seiner Tage fortsetzen kann, das wird ja auch niemand glauben. Ja, genau wie. An der Stelle geht es nämlich los. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und der Versuch ist, ich weiß, wir reden gleich wahrscheinlich noch über Kommissionen und dass es eher zu viele davon gibt. Aber an der Stelle finde ich es ausdrücklich richtig, zu versuchen, einen gemeinsamen Nenner auch unter unterschiedlichen Schulen herzustellen. Das würde, wenn es gelingt, unserem Land und unserer Gesellschaft enorm helfen. Denn die andere Seite der Medaille ist auch, dass eben ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, da reden wir auch über nicht wenige Millionen, vertrauen in diese Sicherungssysteme. Und mit diesem Vertrauen darf man auch kein Schindluder treiben. Das muss die Grundlage sein. Wir reden immer noch über Versicherungssysteme und die leben von Vertrauen.
Aber der Frust der jungen Leute, Frau Quadbeck, und mich auch die Meinung von Herrn Schulerich interessieren, der Frust der jungen Leute ist ja heute, um noch mal kurz Helmut Kohl zu zitieren, ja, hohe Steuersätze. Aber der Frust der jungen Leute heute ist nicht so sehr die Steuer. Der Frust ist das andere.
Ja, das alles aufgebraucht.
Die Beitragssätze.
Also die jungen Leute.
Ich lese immer wieder von Zahlen, heute 18,6%. Wir werden schon bald bei über 20 sein. Ich habe neulich einen Kollegen von Ihnen gehört, der sagte, wenn das alles so weitergeht, wird der Gesamtbeitragssatz zu den Sozialversicherungen in Richtung 50% gehen im Jahre 2050. Da ist sehr viel Projektion drin, sehr viel Wenn und Aber. Aber 50%.
Und das ist für Arbeitgeber schlecht, also weil die zahlen ja die Hälfte. Und das ist eben auch für die Arbeitnehmer schlecht.
Das ist Portemonnaie schlecht.
Viel zu wenig vom sauer erarbeiteten Geld übrig bleibt. Und bei den jungen Leuten gibt es ja tatsächlich so einen gewissen Frust auf die Boomer. Sie haben das gerade erwähnt, weil die eben zu sehr die Ressourcen aufgebraucht haben. Die haben Schulden gemacht, die haben die Sozialsysteme teuer gemacht, sie haben sich klimaschädlich verhalten. Und dementsprechend ist dieser Frust da, dass für die jungen Leute am Ende zu wenig übrig bleibt und auch zu wenig an ihre Bedürfnisse gedacht wird. Und dann kann man schon auch mal schauen, wie die Schulen in Deutschland aussehen. Und wenn man dann in solche Schulen geht, in denen die Toiletten marode sind und die Klassenzimmer von den Eltern angestrichen werden müssen, das ist ja klar, dass die das Gefühl haben, da ist nicht genug.
Ja, das ist das eine. Aber was ja auch entsteht, Herr Schulerich, ist ja das Gefühl, es ist im Grunde egal, ob ich mich anstrenge oder nicht. Aber die Eigentumswohnung ist für mich, für meine Generation, so oder so unerreichbar. Genau aus diesen Gründen. Weil wir Steuern zahlen müssen, weil wir unglaublich viel für die Rente von anderen abdrücken. Und nochmal, damit hier kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ne? Wir reden nicht hier darüber, dass die Menschen, die in Rente gehen, sich das nicht verdient hätten. Das ist nicht das Thema. Wir wollen auch niemandem irgendwas absprechen und auch niemandem was wegnehmen. Aber wir müssen doch ernsthaft mal uns die Frage stellen, wie können wir es anders aufstellen, damit wir nicht in diese Falle tappen und auch irgendwann die jungen Leute wirklich verlieren.
Also das und nicht Mütterrenten in Koalitionsvertrag schreiben ohne Bedarfsprüfung, die uns mehrere Milliarden im Jahr obendrauf kosten. Also wir gehen ja sogar noch in die falsche Richtung oder in die andere Richtung. Ja. Und das ist schon ein bisschen auch Hohn. Also ich habe sehr viel Sympathie dafür zu sagen, dass gerade das Thema Wohnen eines ist, das in seiner politischen, aber auch in seiner ökonomischen Dimension von der letzten Bundesregierung total vernachlässigt und nicht verstanden wurde, aber auch immer noch im deutschen Denken irgendwie nicht angekommen ist. Viel Frust hat damit zu tun, dass wirklich auch die jungen Menschen werden durch ein Bildungssystem geschleust, das nicht besonders gut mehr funktioniert, wollen ins Leben starten und finden keine Wohnung und werden gleichzeitig mit Sozialabgaben konfrontiert, die vor allem den Generationen nützen, die heute in Rente sind
oder bald in Rente sind. Vor, dass man sich da sauer wird, reinhängen und anstrengen. Ja. Und die sagen, ja gut, aber wofür?
Wohnungspolitik ist eigentlich ein gutes Beispiel. Worin besteht das Problem? Das Problem besteht darin, dass Bauen in Deutschland wesentlich zu teuer ist.
Klar.
Das ist der springende Punkt des Ganzen. Deswegen müssen wir die ganzen Anstrengungen darauf konzentrieren, es billiger zu machen. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Stellschrauben, mit denen das realistisch möglich ist.
Bauvorschriften reduzieren.
Zum Beispiel, ja.
Aber auch so ein Evergreen, absolut. Über den immer wieder geredet genau. wird und wo zu wenig geschieht.
Und Sie sind da zu pessimistisch, Frau Quadbeck. Da ist eine Menge unterwegs. Und das muss jetzt allerdings auch ins Ziel gebracht werden. Und sich darauf zu konzentrieren, das würde die Baupolitik in Deutschland entschieden voranbringen. Ich wollte aber auf die Diskussion über die junge Generation zurückkommen. Die junge Generation ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Viele junge Leute werden eines Tages Erbschaften antreten, die wesentlich höher sind als das, was frühere Generationen kannten. Sie werden auch insgesamt auf einem Arbeitsmarkt treffen, der anders als früher nicht Jugendarbeitslosigkeit automatisch mit einkalkuliert hatte, sondern wo junge Leute dringend gesucht sind und übrigens auch eine eigene Verhandlungsmacht haben. Da hat sich ja auf dem Arbeitsmarkt wirklich Entscheidendes getan. Da haben sich die Verhältnisse geradezu umgekehrt. Nach meiner Einschätzung, ich bin aber nun wirklich kein Jugendforscher, ist es so, dass die Gemütslage von vielen jungen Leuten, und das kann ich ausdrücklich verstehen, davon getrübt wird, dass sie von riesigen Risiken sich umzingelt fühlen und dann noch obendrein erleben, dass vieles im Alltag nicht funktioniert. Und deswegen, man wird die globalen Risiken, wird man ja nicht einfach wegdichten können. Das wird nicht gehen. Wir müssen die Baustellen, die wir im wahrsten Sinne des Wortes bei uns haben, glaubwürdig auflösen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen Punkt, da komme ich im Grunde zurück auf das, was wir am Anfang diskutiert haben, muss wirklich geschafft werden, dass man den Leuten vermittelt, wir schaffen das gemeinsam. Bei uns findet Wandel in Sicherheit statt. Sicherheit im Wandel, das war mal so ein Wahlkampfslogan von Gerhard Schröder. Und der bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Was mich am meisten betroffen macht, sind in diesen Jugendumfragen, die ich kenne, der Pessimismus bei jungen Leuten in einer Lebensphase, wo man eigentlich Bäume ausreißen sollte.
Genau, man will ja auch nicht von einem Erbe.
Wo man sich eigentlich
Erbe
keine Sorgen Erbe macht von Natur aus.
Ja. Genau. Man will ja nicht von einem Erbe nicht, wenn man 20 ist.
Ja, ich will selber was schaffen. Ja. Herr Weil, noch ganz kurz und zum Schluss. Sie hören nächsten Monat auf. Ja. Mhm. Warum?
Ja, ich habe gesagt, ich bin 66 Jahre und ich merke das auch. Ich danke Ihnen. Ich merke,
also Merz wird jetzt mit 68 Kanzler. Geht das mal richtig los?
Ich habe auch nicht für Friedrich Merz gesprochen, ich habe für mich gesprochen.
Ja.
Ich habe tatsächlich gemerkt, dass das, was dieses Amt, das ich habe, an Anforderungen mit sich bringt, für mich immer, immer anstrengender geworden ist. Und ich merke auch, dass es irgendwann wahrscheinlich eine Grenze erreicht sein wird, wo ich selber die Leistung, die ich von mir erwarte, nicht mehr bringen kann. Und das ist nicht gut fürs Land und das ist nicht gut für mich. Und dann ist es die richtige Schlussfolgerung zu sagen, war mir eine große Ehre, aber jetzt ist es auch gut. Und ich freue mich sehr, dass ganz viele Leute das auch gut verstanden haben.
Werden Sie der Politik irgendwie erhalten bleiben? Ich werde Sie vermissen, weil ich genau dieses...
Ja. Niemand hindert Sie auch weiterhin, einen Ruheständler einzuladen, obwohl ich die Wahrscheinlichkeit als geringer
habe. Nein, aber Sie wissen, was ich meine, dann sozusagen, wir haben es ja gerade vorhin gesehen, ja, was also da aus Bayern kommt, ja, das ist anders und das ist ja auch lustig und so weiter. Sie sind so ein nüchterner Arbeiter im Weinberg des Herrn, ja, das hat mir immer gut gefallen.
Ein norddeutscher Mann halt.
Ja, genau, und das mögen die Leute ja auch.
Ich werde ein sehr politischer Mensch bleiben, aber ich werde keine politischen Ämter mehr anstreben. Das wäre ja auch wieder Sinn. Naja, erstmal muss ich, wie viele andere Ruheständler auch, glaube ich, sozusagen mein neues Gleichgewicht finden. Ich habe gelernt, die erste Phase ist, man fühlt sich wie im Urlaub. Die zweite Phase ist, man fängt an, zu Hause aufzuräumen. Die dritte ist, man probiert sich aus. Und die vierte ist dann hoffentlich, und nicht zu lange hin, man hat dann sein neues Gleichgewicht gefunden. Ich berichte Ihnen.
Okay, wenn Sie immer, immer gerne. Und gehen Sie auch, bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, da ist schon auch was passiert, also eine gewisse Desillusionierung. Was nicht nur den Zustand dieses Landes, sondern auch den Zustand der Welt angeht. Die Frage, in welche Zeiten wir da gerade reingehen.
Ja, das ist aber, ich glaube, das geht ganz vielen Leuten meiner Generation so. Wir haben über 6 Jahrzehnte wirklich in einem Land gelebt, das hatte Grundlagen, die waren erschienen völlig unumstößlich. Bombenfest. Und jetzt sehen wir, dass vieles wirklich zu bröseln beginnt. Und ich glaube, dass das viele Menschen, die so paar Jahre jünger, paar Jahre älter sind als ich, wirklich umtreibt. Und das ist auch gar nicht zu leugnen. Die Schlussfolgerung daraus ist aber nicht, dass man das Kopfkissen über den Kopf zieht und die Welt beklagt, sondern dass man ja seinen Teil dazu beiträgt, dass es besser wird. Das habe ich versucht und das werde ich weiter versuchen.
Also, schönes Schlusswort. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Es war auf vielen Ebenen heute sehr hellen, vor allem ökonomisch. Danke Ihnen sehr. Alles Gute. Wir sehen uns bald. Wir rufen schneller, als Ihnen lieb ist. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.